Die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit einer weiteren Folge aus unserer Reihe Fokus Schöpfung. Diesmal geht es um das heftig umstrittene Thema Fleischkonsum. Wie geht das mit dem Umweltschutz zusammen? Am Mikrofon ist für Sie Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind. Ein gutes Stück Fleisch galt früher als das Herzstück einer gelungenen Mahlzeit. Das hat sich in den letzten Jahren geändert, vielleicht zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte. Fleisch gilt inzwischen als Klimakiller. Die vegane Bewegung boomt und wer sich als Fleischesser outet, gerät in manchen Kreisen schon fast in Rechtfertigungszwang. Der Journalist Stefan Michel kennt den inneren Konflikt zwischen dem Genießen eines feinen Bratens und dem Wunsch, die Umwelt dabei nicht mit Füßen zu treten. Als überzeugter Umweltschützer hat er sich intensiv mit der Thematik beschäftigt, viel recherchiert und ein Buch geschrieben mit dem Titel »Fleisch fürs Klima – ein neuer Blick auf Artenschutz, Tierhaltung und nachhaltige Ernährung«. Seine These ist: Fleischkonsum muss nicht umweltschädlich sein, im Gegenteil, in richtigem Maß und bei artgerechter Tierhaltung ist Fleischkonsum sogar vorteilhaft. Stefan Michel ist heute unser Gast in der Lebenshilfe, um uns das zu erklären. Er ist uns zugeschaltet aus Köln. Herzlich willkommen, Herr Michel, schön, dass Sie mit dabei sind.
Guten Morgen, Frau Fröhlich.
Herr Michel, Sie sind freier Journalist und haben eben jetzt dieses neue Buch geschrieben. Wie halten Sie es denn persönlich mit dem Fleischkonsum?
Wir, also meine Frau und ich, haben das mal für ein paar Monate aufgeschrieben, wie hoch der bei uns ist. Ein Orientierungspunkt ist, also wir sind ja immer noch, obwohl der Fleischkonsum von Jahr zu Jahr glücklicherweise sinkt, bei uns in Deutschland bei einem Kilo pro Person und Woche. Das ist viel zu viel, das lässt sich ökologisch gar nicht darstellen. Ein Viertel davon, also so 250 Gramm pro Woche. Das wäre ökologisch in Ordnung, wenn man das richtige Fleisch kauft. Und wir haben dann über die 3 Monate gesehen, dass es bei uns schon deutlich weniger ist. Also ich esse nicht einmal in der Woche dann ein Riesenstück Fleisch, sondern wir teilen das in ganz kleine Portionen auf, sodass man fast jeden Tag so als kleines Leckerle ein bisschen Fleisch oder Wurst dabei hat.
Also Sie verzichten nicht ganz drauf, aber Sie haben es stark reduziert, dass es auch nicht irgendwelches Fleisch sein soll. Da kommen wir später noch genauer drauf. Gucken wir mal speziell auf Deutschland. Ist Deutschland eigentlich da im internationalen Vergleich weit oben? Ich denke da an unsere Leidenschaft für Wurst und so weiter.
Ja, wie gesagt, also der Fleischkonsum ist jetzt von 61 Kilogramm innerhalb von 5 Jahren auf 50 Kilogramm im vergangenen Jahr gesunken. Das ist aber immer noch wahnsinnig viel. Man muss sich mal vorstellen, da sind auch die Säuglinge mitgerechnet, die Veganer, die Vegetarierinnen. Dann läge der, wenn man die rausrechnet, der Konsum doch deutlich noch über 50 Kilogramm pro Jahr. Also fast ein Kilogramm pro Woche pro Person. Das ist Irrsinn. Die Nordamerikaner sind da noch wesentlich höher, einige andere auch, aber wir sind da schon in den oberen 10% beim Fleischverzehr in Deutschland.
Wenn man so hört, zum Beispiel der WWF, mal als Beispiel genannt, die Argumente, die gegen den Fleischkonsum sprechen, vom WWF zum Beispiel sind: Es gibt weltweit mehr als 33 Milliarden Hühner, 1,6 Milliarden Rinder und jeweils knapp 1 Milliarde Schweine und Schafe. Wie das im Verhältnis zu den Wildtieren steht, darüber haben wir in der früheren Fokusschöpfung ausführlicher gesprochen. Aber es ist klar natürlich, dass diese Nutztiere Fläche und Futter brauchen. Also es heißt, sie brauchen 80% der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Und das ist Tendenz wohl sogar insgesamt noch steigend. Also wenn jetzt zum Beispiel im Amazonasgebiet gerodet wird, dann seien das 60-75% zukünftiges Weideland, was da entstehen soll. Das hat dann vielfältige Folgen, zum Beispiel wenn dann die ursprüngliche Vegetation abstirbt, wird Kohlenstoff freigesetzt. Insgesamt auch tierische Lebensmittel wie Fleisch, Käse und Butter verursachen auch in der Produktion mehr Emissionen als pflanzliche Lebensmittel. Also insgesamt könnte man ja sagen, Herr Michel, am besten wäre es, wenn man gar kein Fleisch isst.
Ja, nicht so ganz. Also die vegane Ernährung ist sicherlich, würde ich überhaupt kein Fragezeichen hintersetzen, eine gute persönliche Methode, ein persönlicher Beitrag, den CO2-Ausstoß zu mindern. Es geht aber noch ein bisschen besser, indem man wirklich sehr wenig und ausgewähltes Fleisch isst.
Das heißt, im Moment ist das Problem die aktuelle Tierhaltung. Wo sind da die Hauptprobleme?
Ja, vor allen Dingen, ich lasse den Tierschutz jetzt mal außen vor. Das ist nochmal ein problematisches Thema für sich. Aber was die CO2-Bilanz angeht, ist das, was vor allen Dingen in der Schweinemast, in der Geflügelmast total schief läuft, dass diese Tiere nicht von dem ernährt werden, was für uns Menschen gar nicht essbar ist, sondern eigens Futtermittel für sie angebaut werden. So, und das Extrembeispiel, das ist halt das Soja oder das Sojaschrot aus Brasilien, für das auch noch Regenwald vernichtet wurde, um dann hier in Deutschland damit Schweine und Hühner zu mästen. Das ist natürlich ökologisch katastrophal. Und wem der Klimaschutz am Herzen liegt und der trotzdem mal ab und zu ein bisschen Fleisch essen möchte, der sollte davon wirklich die Finger lassen. Also von Schweinefleisch, von Geflügel jeder Art aus den Haltungsstufen 1 bis 3.
Ist es denn so, dass diese Haltungsstufen wirklich auch zuverlässige Indikatoren sind, wenn die da so angegeben sind auf den Lebensmitteln?
Was das Tierwohl betrifft, also das wenigstens annähernd eine artgerechte Haltung ist, denke ich schon, ja, da kann man sich drauf verlassen. Da würden die 5 großen Einzelhandelskonzerne, die das ja freiwillig eingeführt haben, würden die auch einen riesen Shitstorm ernten, wenn das nicht der Fall wäre. Also diese Haltungsstufe 4 besagt, dass die Tiere wenigstens Tageslicht, Frischluft haben, dass sie Auslauf ins Freie bekommen. Vom Tierwohlgedanken her ist das schon ganz in Ordnung. Es ist deswegen aber noch nicht unbedingt ökologisch nachhaltig, denn auch in der Haltungsstufe 4 kann es halt sein, dass die mit Soja aus Brasilien gefüttert werden.
Ist das denn so, dass das bei diesen Tieren, Schweinen und Hühnern gar nicht anders geht? Oder könnte man die auch anders halten?
Ja, die könnte man auch anders halten. Also so eine Zwischenstufe ist ja schon mal, das machen die Biobetriebe beispielsweise, dass die das Futter für die Tiere, dass sie das selbst anbauen. Zum Beispiel Ackerbohnen vom eigenen Acker. Das ist auch noch nicht richtig nachhaltig, denn die Ackerbohnen sind auch für uns Menschen schon ein prima Nahrungsmittel. Aber bei der Produktion von veganen Lebensmitteln fällt halt sehr vieles an, was für uns Menschen gar nicht essbar ist. Oder für, dass es jedenfalls keinen Absatz gibt in der Lebensmittelindustrie. Und damit kann man sehr wohl auch Schweine und Hühner und Puten füttern auf eine nachhaltige Art und Weise, sprich auf eine Art und Weise, die unser Klima nicht zusätzlich belastet.
Das wäre so dann die Methode, das gute alte Hausschwein.
Ja, nee, nicht unbedingt. Das gute alte Hausschwein ist zum Beispiel auch mit Steckrüben gefüttert worden, auch mit einer Ackerfrucht, die für uns Menschen genauso gut essbar ist. Aber na, ich mache es vielleicht mal an einem Beispiel. Der Haferdrink, was wir da in der als veganes Lebensmittel in der Getränketüte haben, das sind weniger als 20% des geernteten Hafers. Ja? Die anderen 80%, das ist erstmal das Haferstroh, kann man wieder Käuer mitfüttern. Dann wird das Haferkorn vor der Verarbeitung abgeschält. Da geht die Hälfte vom Korn fast verloren. Das ist hervorragendes Futter, zum Beispiel für Hühner. Und nachher beim Absieben, da bleibt noch einmal eine Masse übrig, die Prüpe genannt. Ach, das ist hervorragendes Kraftfutter. Also mit jeder Packung Hafermilch, die ich trinke, produziere ich ein Stück Schweinefleisch oder einen Liter Kuhmilch. Das ist nicht schlimm, aber ich denke, man sollte es wissen als Veganerin oder Veganer.
Ah, das ist jetzt interessant, also um den Zusammenhang zu verstehen. Es gibt auch vegane Produkte, die könnten sinnvoll eigentlich für die Fütterung von Nutztieren eingesetzt werden?
Genau so ist es. Das ist nicht nur beim Pflanzendrink so, das ist auch bei den ganzen Ölfrüchten so, beim Raps zum Beispiel, bei Soja. Da bleibt eine ganze Menge übrig, was wir nicht essen oder auch zum Teil überhaupt nicht genießbar ist für Menschen, was aber hervorragendes Futter für die Tiermast ist. Zuckerrüben ist ein anderes Beispiel.
Okay, das heißt, wir verstehen jetzt schon mal, das geht in beide Richtungen. Auf der einen Seite ist es so, dass für die Tierhaltung, Nutztierhaltung Futter, also Pflanzen verwendet werden, die da eigentlich nicht landen sollten, weil sie besser der Mensch essen würde. Umgekehrt gibt es aber so ein bisschen Edelprodukte aus Pflanzen, die vielleicht auch herstellungsintensiv sind, wo viel Abfall vielleicht anfällt, wo man sagen würde, das wäre jetzt wiederum besser bei den Tieren aufgehoben.
Genau. Also ich denke, die größte Menge ist zum Beispiel der Weizen, ne? Unser Brotgetreide. Das wird ja, Vollkorn ist da ja ein kleines Segment, auch da fällt in Unmengen Stroh an. Aber das weiße oder das etwas hellere Mehl, da ist ja auch wiederum ein Großteil des Korns abgeschält worden. Das essen wir nicht, das fällt einfach an, das ist ein sogenanntes Nebenprodukt. Und das ist hervorragendes Tierfutter.
Für welche Tiere wäre das gut?
Praktisch für alle. Also es ist ein gutes Ergänzungsfutter für die Milchkühe. Es ist ein schönes Mastfutter für Schweine, für die Rinder, also die Ochsen und Kälber, die gemästet werden. Es geht für Hühner, es geht für Puten.
Also aber jetzt meint man, Herr Michel, wenn diese Abfälle ja sowieso anfallen, eben es gibt ja sehr viel Weißbrot, das heißt, da fällt viel von diesem Abfall an, geht das nicht automatisch dann in die Tierfütterung?
Ja, zum Großteil geht das heute schon in die Tierfütterung. Ein Professor, der sich mit Tierernährung beschäftigt hat, hat das mal so durchgerechnet. Wenn man alles das rausnehmen würde aus der Tierfütterung, was wir Menschen direkt essen könnten, dann könnte man immer noch 20% der Eier und Hühner produzieren, die wir heute haben. Man könnte immer noch 40% des Schweinefleischs produzieren, was wir heute haben. Wenn man das alles rausnimmt, Soja, Ackerbohnen und so weiter und so fort. Und immerhin 80% der Milch und der Milchprodukte. Ne? Wenn man also alles rausnimmt, was wir Menschen auch direkt essen können.
Das heißt, das Argument, das Tierfutter nimmt Weidefläche mit, stimmt, aber bis zu einem gewissen Maß. Also wenn wir sagen würden, man könnte rein theoretisch, wenn man den Fleischkonsum auf 20% des bisherigen Konsums runterfahren würde, dann könnte man die Tiere sinnvoll füttern und dann wäre das eine sinnvolle Ergänzung, weil ansonsten man es ja wegwerfen würde.
Ja, genau. Genau so. Regenwald zu roden, um weitere Weideflächen zu gewinnen, das ist natürlich ökologisch völliger Irrsinn. Man muss ja vielleicht wissen, ein Drittel unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland ist bereits Grünland. Zwei Drittel weltweit von der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind Grünland. Ja, da müssen Kühe drauf weiden, da müssen Schafe, Ziegen drauf weiden, sonst geht dieses Grünland verloren. Und das kann man auch nicht sinnvoll als Ackerland nutzen, entweder weil es nicht fruchtbar genug ist oder weil es zu trocken oder zu kalt ist oder in zu steilen Hanglagen. Wenn ich dann Acker machen würde, dann würde mir im nächsten Regen der ganze Boden wegschwimmen. Also das hat schon seinen Sinn, dass dort, wo Grünland ist, wirklich auch Grünland ist und kein Ackerland. Das kann man nicht einfach in Ackerfläche umwandeln.
Also das ist der eine Aspekt, dass man sagt, man könnte eben, wenn die Menschen ernährt werden, da fallen natürlicherweise Abfallprodukte an. Und dann denke ich dann schon wieder auch an das Hausschwein oder auch an die Hühner oft, die ja zwar zum Teil auch eben mit viel Korn gefüttert werden, aber eben man kann ja auch die Küchenabfälle und so weiter diesen Tieren geben. Das wäre so im großen Maß gedacht, die Abfälle, viele Tiere können davon noch gut leben. Das ist also der eine Aspekt. Gucken wir mal speziell auf Deutschland. Sie haben eben gesagt, bei uns ist ja sehr, sehr viel Ackerland, Weideland. Ist das eigentlich auch bei uns zu viel? Ich habe das Gefühl, die Tiere sind ja, man freut sich ja, wenn man ein paar Kühe draußen sieht. Die viele sind ja einfach im Stall gehalten. Wäre es denn schädlich, diese Tiere rauszusetzen?
Also rein rechnerisch hätten wir genug Grünland, um die heutige Zahl der Kühe wirklich draußen weiden zu lassen, ohne dass das Grünland Schaden nimmt. Das Problem ist aber, die Milchkühe, die meiste Produktion liefern, die sind so hoch gezüchtet. Ja, also das Ideal der Züchter sind 10.000 Kilogramm Milch von einer einzelnen Kuh pro Jahr. Die sind so hoch gezüchtet, die kämen draußen auf der Wiese überhaupt nicht mehr klar. Ja, die wären nicht mehr widerstandsfähig genug gegen die Kälte, gegen die wechselnden Temperaturen, und die würden auf der Wiese von dem Gras gar nicht satt. Ne? Bei dieser riesen Milchproduktion, da brauchen die Kraftfutter. Und das ist halt in vielen Fällen, ist das Maisschrot aus Brasilien. Also da brauchen wir einfach andere Kuhrassen, da brauchen wir sogenannte Robustrassen, die es auch noch gibt, aber die heute einen sehr geringen Teil der Rinder ausmachen. Dann könnte man sagen, okay, das Grünland, was wir jetzt noch haben, im Durchschnitt so eine Faustregel, 2 Großvieheinheiten, das heißt also 2 ausgewachsene Rinder pro Hektar. Hektar ist ein Fußballfeld plus nochmal ein Drittel mehr. Das würde funktionieren, das wäre auch ökologisch sehr, sehr sinnvoll, weil wir das Grünland brauchen, nicht nur aus ästhetischen Gründen. Ja, wenn man in den Alpen Urlaub macht, findet man den Anblick ja herrlich von diesen Bergwiesen. Nein, wir brauchen es vor allen Dingen für die Artenvielfalt.
Also die Tiere könnten theoretisch raus an die Luft. Dafür müssen wir aber die Arten wieder, ja eben die robusten Arten müssten dazu wieder rausgeholt werden sozusagen und die stark hochgezüchteten runter. Das bedeutet aber auch, dass wir auch nicht nur Fleischkonsum runterfahren sollten, sondern auch Milchkonsum.
Ja, vollkommen richtig, absolut.
Reduzieren.
Also wenn ich eben sagte, wenn wir bei den Kühen das Futter rausnehmen, was wir Menschen direkt essen könnten, okay, dann würde sich das nur um ein Fünftel absenken. Aber wenn wir Rinderrassen halten, die auch wirklich draußen gut zurechtkommen, dann sinkt natürlich auch nochmal die Milchproduktion. Und die geben ja auch weniger Milch, wenn die den ganzen Tag sich bewegen, also wenn sie im Stall eingesperrt sind. Ja, die Bewegungsenergie hat dann zur Folge, dass zu weniger Energie da ist für die Milchproduktion. Also von der heutigen Milchmenge müssten wir auch wirklich deutlich weg.
Das Plädoyer aber dann nicht umsteigen auf Hafermilch, habe ich verstanden.
Doch, durchaus. Es ist schon sinnvoll.
Das ist auch.
Aber noch sinnvoller als nur Hafermilch zu trinken, ist halt im Wechsel auch ab und zu mal Weidemilch von Kühen zu trinken. Zum einen entsteht die sowieso zusammen mit der Hafermilch und zum anderen ist die Weidemilch, sind die Kühe, die draußen auf der Weide sind, halt wichtig für die Artenvielfalt.
Guck, eben für die Artenvielfalt, das interessiert mich noch. Können wir da noch ein bisschen tiefer drauf einsteigen, was Sie damit meinen? Wofür sind Nutztiere auf der Weide wichtig in unseren Breiten?
Wenn wir mal ganz grob sagen, wir haben 3 Sorten von Nutzland, Wald, Acker und Grünland, dann ist das Grünland mit Abstand das artenreichste. An Insekten, an Vögeln, an allem. Also mehr als die Hälfte unserer Tiere und Pflanzen hier in Mitteleuropa leben auf dem Grünland oder sind direkt vom Grünland abhängig. Im Vergleich dazu ist die Artenvielfalt im Wald und auch auf den Ackerflächen verschwindend. Selbst wenn der Wald und die Ackerflächen einigermaßen nachhaltig bewirtschaftet werden. Ich sage vielleicht mal ein kleines Beispiel, wie hochspezialisiert diese Wiesenarten sind. Das ist eine Gruppe von Schmetterlingen namens Ameisenbläuling. Da gibt es mehrere Arten. Jede dieser Art ist auf eine bestimmte Wiesenpflanze spezialisiert und legt dort ihre Eier ab. Die Larven fressen zunächst mal an dieser Pflanze. Sie sind also resistent gegen den Giftstoff dieser Pflanze. Und dazu einer bestimmten Zeit setzen die einen Duftstoff, ein Hormon frei, was eine ganz bestimmte Ameisenart anlockt. Und diese Ameisen tragen die Schmetterlingslarven dann in ihren Bau ein, weil sie die für ihren eigenen Nachwuchs halten. Und die Larven fressen sich dann durch die Ameisenbrut im Winter, ohne dass die Ameisen das merken, und schlüpfen dann im nächsten Jahr aus dem Ameisennest als erwachsene Schmetterlinge. Man muss sich mal vorstellen, welche genetische Vielfalt in diesen kleinen Schmetterlingen verborgen ist. Ja, mit dieser Spezialisierung und dieser Genschatz würde uns einfach verloren gehen, wenn uns das Grünland verloren geht.
Die schöne Obstwiese mit den darunter weidenden Tieren, das ist also für Deutschland ein ganz, ganz wichtiges Element.
Ja, also es ist gerade jetzt angesichts des Klimawandels sehr, sehr sinnvoll, dass die Bauern auf eine alte Geschichte auch zurückkommen, Agroforstwirtschaft genannt. Das können jetzt die Obstbäume sein, die sogenannten Streuobstwiesen. Das können aber auch Baum- oder Buschreihen entlang der Weiden sein und übrigens auch der Äcker. Die halten die Feuchtigkeit im Boden, die spenden den Tieren Schatten, die verhindern die Bodenerosion. Das ist also gerade jetzt, wenn es immer heißer wird und immer längere Trockenphasen kommen, wäre das sehr wichtig, dahin wieder zurückzukehren. Man hat die Hecken und Baumreihen im Zuge der sogenannten Flurbereinigung fast überall beseitigt. Ja, die Spötter nennen das Agrarsteppen. Und das hat halt zum Beispiel zur Folge, dass die Erosion sehr viel größer geworden ist durch Wasser, auch durch den Wind. Wenn der Boden ausgetrocknet ist, dann trägt der Wind halt fruchtbares Ackerland fort. Das war eben sehr sinnvoll, wie man das jahrhundertelang gemacht hat. Und das wäre sehr vernünftig, auch im Sinne der Artenvielfalt, wenn möglichst viele Bauern darauf wieder zurückkommen würden und dann mal wirklich auf ein paar Quadratmeter verzichten, obwohl diese Waldstreifen, die kann man ja auch wirtschaftlich nutzen. Das ist vielleicht auch für viele Höfe eine sinnvolle Ergänzung.
Jetzt ist ja aber das Problem, Herr Michel, dass die Kühe oft nicht auf der Wiese stehen, stattdessen die Bauern eben Heu machen auf der Wiese und zwar sehr intensiv. Bedeutet das, dass dann diese Vielfalt auf den Wiesen verloren geht?
Ja, Heuwiesen gehören ja auch mit zu der Sache dazu. Es gibt Rinderhalter, die ihre Rinder das ganze Jahr draußen lassen. Bei Milchkühen ist das nicht unbedingt sinnvoll. Ja, die müssen ja zweimal am Tag in den Stall zum Melken. Dann ist das nicht unbedingt sinnvoll, wenn die auf grünen Flächen im weiten Umkreis da verstreut sind. Also braucht man im Winter halt das Heu als Futter. Also Heuwiesen, das ist ökologisch durchaus fast so sinnvoll, wie die Weiden, wo die Tiere selbst drauf sind. Es kommt halt drauf an, wie stark das gedüngt wird und wie oft es gemäht wird. Also ein gesundes Maß, je nachdem, wie der Boden beschaffen ist, das sind 2 bis 3 Heuschnitte. Und Düngung, das ist, da gibt es eine Obergrenze vom EU-Recht festgelegt, die für die Biobetriebe gilt. Das sind 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Das kann man so als Faustregel ansehen, als nachhaltig bewirtschaftetes Grünland. Und dann sind auch die Heuwiesen durchaus artenreich.
Wir sprechen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über das Thema Umweltschutz und Fleischkonsum. Wie geht das zusammen mit dem freien Journalisten und Autor Stefan Michel? Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Fleisch fürs Klima, ein neuer Blick auf Artenschutz, Tierhaltung und nachhaltige Ernährung. Wir haben jetzt besonders erst einmal die Haltung also die Fütterung der Tiere und die Haltung auf Wiese und im Stall und so in den Blick genommen, eben verstanden, es geht darum, wenn weniger Tiere da sind, dann kann man sie sehr viel artgerechter sowieso, aber auch nachhaltiger füttern. Gleich werden wir nach einer Musik noch ein wenig auf das andere Thema eingehen, das damit verbunden ist, nämlich es wird ja auch immer wieder gesagt, dass Nutztierhaltung sehr viel Methan ausstößt, was eben auch für die Umweltbilanz schlecht ist, wenn zu viel davon in der Luft ist, dann eben Phosphor, Nitrat und so weiter durch die Verseuchung der Böden, durch Ausscheidungen der Nutztiere. Auch die Medikamente, mit denen viele Nutztiere vollgestopft werden, sind da ein Thema. Darum geht's gleich hier noch weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Die Menge an Fleisch, die bei uns in unseren Breiten konsumiert wird, muss drastisch gesenkt werden. Da sind sich eigentlich alle, denen die Umwelt irgendwie ein Anliegen ist, einig. Nicht nur wegen der Tierhaltung, sondern auch wegen der Auswirkungen, der breiten Auswirkungen auf die Umwelt. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Journalisten und Autor Stefan Michel, der intensiv zu dem Thema recherchiert hat. Es geht um Umweltschutz und Fleischkonsum. Wie geht das zusammen? Wir möchten auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in diese Sendung mit hineinholen. Wenn Sie Fragen an Herrn Michel zu dem Thema Fleischkonsum haben oder eigenes beisteuern möchten, können Sie das tun, wie immer unter der Hörernummer 089 517 008 008. Die Nummer, die Sie zur Sendung Fokus Schöpfung heute führt mit dem Thema Fleischkonsum. 089 517 008 008 ist die Nummer. Herr Michel, noch ein weiteres Thema, was da in diesem Zusammenhang wichtig ist. Man hört immer wieder davon, dass die Nutztierhaltung viel Methan ausstößt, also dass da viel Methan freigesetzt wird, also dass praktisch Rinder durch ihr Rülpsen im Grunde das Klima kaputt machen. Wie sehen da die harten Fakten aus?
Natürlich rülpsen die Methan, wir Menschen übrigens auch, wenn auch in einem viel geringeren Maßstab. Also alle Wiederkäuer vor allen Dingen aufgrund ihres Verdauungstrakts setzen Methan frei. Sowohl die Wildlebenden, also seien es Giraffen, Elefanten, was weiß ich, als auch unsere Haustiere. So, nun ist die eine Sache, was wir heute an Rindern, Schafen und Ziegen halten, das waren vor 100 Jahren auch bei uns in Deutschland noch viel mehr. Ja. Und man vermutet, dass bevor der Mensch anfing, in großem Maßstab wilde Wiederkäuer auszurotten, dass es, sagen wir mal so, vor 10.000, vor 9.000 Jahren wesentlich mehr wilde, freilebende Wiederkäuer gab, als es heute Haustiere gibt. Insgesamt hat sich der Methangehalt in der Atmosphäre, das kann man ja mit den heutigen Methoden auch für lange, lange Zeit nachberechnen, er ist immer stabil geblieben. Und bei 700 ppm, also Teilen pro einer Milliarde. Das hat sich nie verändert, weil auf natürliche Weise immer genauso viel Methan aus der Atmosphäre verschwunden ist, wie nachgebildet worden ist. Erst seit einigen Jahrzehnten ist der Methanspiegel total entgleist. Das hat mit den Kühen aber überhaupt nichts zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass die Erdöl- und vor allen Dingen die Erdgasindustrie Unmengen an Methan freisetzt, insbesondere bei dieser Fracking-Methode, die in Nordamerika inzwischen so beliebt ist. Da müssen wir also ansetzen, wenn wir den Methangehalt in der Luft wieder auf das natürliche Maß zurückholen wollen. Die Wiederkäuer, weder die Wilden noch die Haustiere, haben da auch nur irgendetwas mit zu tun.
Also nur ganz kurz, um zu verstehen, warum das Methan schädlich ist.
Ja, das Methan ist ein Treibhausgas, wie das allbekannte CO2 und wie das Lachgas. Es ist zigmal intensiver mit dem Klimaeffekt als das CO2. Der Vorteil ist aber, nach 12 Jahren ist das Methan wieder von alleine verschwunden aus der Atmosphäre, während sich das CO2 jahrhundertelang halten kann.
Also, aber wenn man, das heißt aber auch, dass wenn man da dran geht an den Methanausstoß, dann hat das einen Effekt, der wirklich auch schnell kommen kann.
Ja, genau. Wenn wir das heute senken, den Methanausstoß, dann haben wir in 12, in 15 Jahren schon einen ganz deutlichen Effekt. Wenn wir heute mit unserem CO2 runtergehen, was natürlich absolut notwendig ist, den Effekt, den haben wir erst in 100 Jahren und mehr.
Ja, aber die Tiere, die Wiederkäuer, die haben damit nicht wesentlich zu tun an diesem erhöhten Methanmengen in der Atmosphäre. Noch ganz schnell, bevor wir unsere erste Hörerin mit reinnehmen, Thema Phosphornitrat, Verseuchung der Böden durch Ausscheidung der Nutztiere, einfach durch das Urin und so weiter, was da halt dann auch in den Boden gelangt. Was ist dazu zu sagen?
Ja, der Hauptfaktor, also warum zum Beispiel das Trinkwasser in weiten Teilen Norddeutschlands nitratbelastet ist, das sind nicht die Fäkalien der Tiere, sondern es ist der Mineraldünger, der Kunstdünger.
Mhm. Also wenn man dann eben, das, was Sie eben schon sagten, die
Verdünnung. Wenn die Tiere auf der Weide sind, dann gehört das dazu. So ein Tierfladen, so ein Kuhfladen, wollte ich sagen, ist auch wichtig für die Artenvielfalt. Das ist unglaublich, welche Vielfalt von Tieren sich in so einem Fladen findet. Wenn wir die Tiere im Stall haben, was ja nicht wünschenswert ist, dann muss dieses Zeug in die Biogasanlage, bevor man es rausbringt, aufs Feld. Dann in der Biogasanlage wird der Großteil des Methans ja da rausgeholt. Dann wird dann anschließend, wenn es ausgefahren wird auf die Äcker, wird das ja dann nicht mehr frei, weil man das vorher schon zu Strom verarbeitet hat.
Also auch da ist eine ökologisch sinnvolle Nutzung möglich.
Ja, wird ja auch teilweise gemacht.
Ja. 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung. Und ich begrüße Frau Weber, die uns aus Stuttgart anruft. Grüß Sie Gott.
Hallo, guten Tag. Leider etwas erkältet, aber ich rufe doch an. Weber, Ruth, Michaela. Folgendes, ich war auf der Waldorfschule gewesen und wir waren 9. Klasse, die gesamte Klasse, Landwirtschaftspraktikum am Bodensee auf dem Lichthof. Und wissen Sie, nach der Woche ist eine Möhre, ein Salat, ein Liter Milch nicht mehr so wie davor. Man hat solch eine Achtung, solch eine Demut, solch eine, man kann es gar nicht in Worte fassen, vor der Arbeit der Bauern. Und ein Demeterhof verfüttert nur das, was er selber herstellen und erwirtschaften kann und wird nichts zugekauft und dergleichen. Und ich denke, wenn man die Tierhaltung tiergerecht macht und so das artgerecht ist, dann ist sicher einem mäßigen und bescheidenen Fleischkonsum nichts auszusetzen. Und wie gesagt, es war einfach nach diesen 2 Wochen Praktikum, war auch ein Brot, nicht mehr ein Brot wie davor. Was da eine Arbeit drin steckt, bis man die Körner beisammen hat. Das war so wichtig, das Erlebnis. Einfach so, ja, dass man demütig wird und andächtig und dankbar. Das war unglaublich, das war so wichtig auf meinem Weg. Und ich bin auch danach immer wieder auf Bauernhöfen gewesen, in Ferien oder so, zu mithelfen.
Und ich denke, Frau Weber, da würde ich Sie gerne...
Dann kann man es durchaus vertreten.
Mhm. Frau Weber, darf ich Sie fragen, ob sich das dann auch auf die Art und Weise ausgewirkt hat, wie Sie sich auch bis heute ernähren? Das ist ja schon eine Weile, liegt das
jetzt zurück. Dass ich bewusst einkaufe, dass ich nicht bei Aldi und Co. mein Fleisch holen würde, sondern weiß, ich gehe zum Metzger auf den Wochenmarkt, wo es artgerecht gehalten ist. Und er kostet halt das Doppelte. Da isst man halt bloß die Hälfte. Und man geht anders damit um, man wird so viel dankbarer und so bewusster, würde ich einfach sagen. Tut mir leid, es ist so erkältet, dass Sie mich nicht richtig verstehen können.
Probleme.
Aber ich habe trotzdem angerufen.
Dankeschön. Ja, ich bin auch nicht ganz bei Stimme, wie man vielleicht hört. Frau Weber, vielen Dank, denn Sie haben uns auch geholfen, das Ganze nochmal umfassender einzusortieren. Nämlich das, was Sie erlebt haben, das ging ja lange vor der Zeit, wo man über Klima und so weiter groß nachgedacht hat. Und trotzdem, das heißt, das Thema ist noch sehr viel umfassender als das, was wir jetzt heute so stark im Fokus haben. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute.
Aber gern.
Gute Besserung wünsche ich Ihnen.
Vielen, vielen Dank.
Herr Michel, möchten Sie etwas dazu ergänzen?
Ich finde, die Frau Weber hat ein sehr wichtiges Stichwort eingebracht, nämlich die Achtung, den Respekt vor der Arbeit der Bauern. Ja. Ich habe in meinem engen Freundeskreis selbst welche. Ich weiß, was das ungefähr bedeutet. Die haben 12-Stunden-Tage, 7-Tage-Woche, ist völlig normal. Und auch wenn dann so ein Fritze wie ich daherkommt und Kritik an der Art und Weise übt, muss das immer in einer sehr respektvollen und angemessenen Art und Weise geschehen. Denn was die Leute leisten, ist unglaublich. Und dass die jetzt auf die Straße gehen, das liegt auch nicht letzten Endes an dieser Agrardieselsteuer, sondern daran, dass sie über viele, viele Jahre die Erfahrung gemacht haben, sie kriegen immer neue Vorschriften, ihnen wird die Arbeit immer schwerer gemacht und die Achtung ist halt einfach nicht da.
Ja, ich meine, da wäre ich auch noch drauf gekommen, auf die Proteste, wie Sie die in dem ganzen Zusammenhang einordnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch viel eine Rolle spielt, dass wir eben, es wird die Vorschriften sollen eben zur Nachhaltigkeit beitragen. Auf der anderen Seite hat man den Konsumenten, der einfach nicht bereit ist, mehr Geld auszugeben, ne? Und dann eben die Billigware aus dem Ausland dann konkurriert. Das ist natürlich eine Zerreißprobe für ein Landwirt.
Ja, es gibt dazu ja Vorschläge von vielen klugen Leuten, die nur bisher nie umgesetzt worden sind. Nicht von der alten CDU, CSU, SPD-Regierung, nicht von der jetzigen. Ein Vorschlag ist, auf die absoluten Grundnahrungsmittel die Mehrwertsteuer auf 0 zu senken. Also was weiß ich, für Getreide, für Gemüse, für Obst. Und auf Milchprodukte ein deftigen Aufschlag zu erheben, denn wir brauchen das nicht. Wir können hier durchaus auch vegan leben, ohne unserer Gesundheit zu schaden. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass Fleisch- und Milchprodukte keine Grundnahrungsmittel hier bei uns in Deutschland sind. Also dürfen die auch ruhig mehr kosten. Und dieses Geld dann nicht im Staatshaushalt verschwinden zu lassen, sondern es an die Bauern direkt zu zahlen, damit die sich umstellen können, damit sie es finanzieren können, die Tiere artgerechter zu halten und sorgsamer mit dem Boden umzugehen, als es bei den heutigen Produktionsbedingungen überhaupt möglich ist. Es sind ja viele Höfe, gerade die kleineren, sind finanziell immer wieder am Anschlag, ne?
Ich kann mir vorstellen, dass ein Landwirt, der ja so eng mit seinem Boden verbunden ist, das auch sehr gerne tun würde, aber eben da so viele auch Regelschranken da sind und Zwänge da sind, dass es sehr schwer ist, sich da zu bewegen frei.
Ja, den Bauern fehlt vor allen Dingen die Langfristigkeit der Agrarpolitik. Weil wenn ein Bauer heute oder eine Bäuerin einen neuen Stall baut, Hunderttausende investiert, dann ist das eine Investition für eine ganze Generation oder sogar darüber hinaus. Wenn die nun einen neuen Stall bauen sollen, dann brauchen sie auch eine verlässliche Langzeitperspektive, damit sie einigermaßen sicher damit rechnen können, dass diese Investition über höhere Erzeugerpreise, die sie dann bekommen, sich dann auch wirklich rechnet. Und an dieser Langfristigkeit fehlt es total. Der EU-Agrarhaushalt wird im 8-Jahres-Rhythmus erstellt und unsere Regierung, Bundesregierung wechselt im 4-Jahres-Rhythmus. Und dann wird immer wieder ein bisschen herumgefummelt, da wird ein Schräubchen verstellt, da kommt noch ein neues Ökofensterchen rein. Aber an der Grundrichtung der Landwirtschaftspolitik hat sich dabei nie was geändert, sondern es kommt nur immer mehr Bürokratie dazu.
Da müsste also mal eine beherzte Umverteilung stattfinden, sagen Sie, Herr Michel. Was mir noch wichtig ist, was Frau Weber auch angesprochen hat, ist dass viele Konsumenten nicht mehr wirklich so einen echten Bezug haben zu dem, was sie da auf den Tisch bringen. Für sie war diese Erfahrung auf dem Bauernhof ganz entscheidend. Mhm. Es gibt ja auch eine Bewegung, die versucht, da auch wieder mehr Achtsamkeit zu leben. Zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, die haben wir hier im Fokus Schöpfung auch schon vorgestellt. Die Sendung wird auch im April nochmal wiederholt werden. Also wo es darum geht, dass man auch als Verbraucher einfach eine Beziehung zu einem Bauernhof entwickelt, irgendwie vielleicht auf jeden Fall auch die Langfristigkeit mitfinanziert, auch finanziell sich beteiligt an den Risiken, die mit der Landwirtschaft verbunden sind, einfach indem man bei einem bestimmten Bauern mitfinanziert.
Es gibt da ja viele Möglichkeiten zu. Also was die Frau Weber schon nannte, eine sehr sinnvolle Sache ist, auf den Wochenmärkten einzukaufen. Da gibt es viele Direktvermarkter, also sprich Bäuerinnen und Bauer, die das, was sie erzeugen, auch dort selbst verkaufen. Mit denen kann man ins Gespräch kommen. Die werden einem viel erzählen über das, was gut läuft und schlecht läuft. Es gibt die Möglichkeiten von Tierpatenschaften. Ja? Also ich bezahle dem Bauern von vornherein oder mache einen Vertrag mit dem Bauern, dass ich ihm ein Schwein abkaufe, wenn die Zeit gekommen ist, oder ein halbes Rind. Ja? Und dann bekomme ich ein Tier, das kann ich mir auch, wenn ich will, angucken auf dem Hof, kann da hinfahren, kann mir das Tier aussuchen. Und dann bekomme ich schließlich genau dieses Tier und der Bauer weiß schon vorher, dass er da ein sicheres Einkommen hat. Oder es gibt die sogenannte Gemüsekiste, zum Teil kann man sich dann auch da Käse reinlegen lassen, ja, wo man halt auch regional kauft aus der näheren Umgebung. Oder es gibt viele Bauern, die die sogenannte Mutterkuhhaltung machen, also ganzjährige Freilandhaltung, die das auch im Internet anbieten. Wenn man da mal so googelt mit den Stichworten Mutterkuhhaltung oder Rinderfreilandhaltung, nebst Postleitzahl oder dem nächsten größeren Ort, da wird man, egal wo in Deutschland, auch was finden. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich denke, es ist ein toller Tipp, bei den Bauern selbst einzukaufen. Zum einen ist das die Bauern am besten, dann haben sie die größte Wertschöpfung. Zum anderen kann man dann halt auch wirklich mal einen Eindruck vielleicht bekommen, einen kleinen Eindruck zumindest, was das bedeutet an Arbeit, an Herzblut auch. Ne?
Mhm. Ja, und dann vielleicht noch das Stichwort, was Frau Weber auch geliefert hat, ist, es ist doppelt so teuer, aber dann esse ich halt nur halb so viel. Das heißt, die Ausgaben müssen dadurch nicht steigen. Jetzt möchte ich Frau Matakowitsch noch mit hineinholen. Sie ruft uns aus Berlin an. Grüß Sie, Frau Matakowitsch.
Ich grüße Sie auch. Danke, danke für diese Sendung. Sie sprechen mir voll aus dem Herzen. Also ich rufe aus Berlin an. Ich war eigentlich schon seit Jahren auf diesen Bauerndemos. Ich war jetzt auch am Brandenburger Tor, als die Landwirte mit ihren großen Traktoren vorfuhren. Ich war auch mit einem Enkel, mit meinem elfjährigen Enkel auf der Grünen Woche, um ihm mal ein bisschen auch die Vielfalt der Deutsch, also wir waren nur in den Deutschlandteilen, man schafft ja auch alles nicht. Es gibt da auch eine Biohalle. Also ich teile auch die Meinung von Frau Weber. Ich will aber mal nur sprechen, die Tierfreilandhaltung. Wenn Sie einmal ein, egal welche Art Tier, das Fleisch essen, mit Genuss und Dankbarkeit gegenüber dem Wesen, also dem Tier und natürlich dem Landwirt, Sie werden merken, es ist eine ganz andere Qualität als ein Stalltier.
Mhm. Hallo?
Ja,
ja, es geht, das heißt,
ganz anders. Und das, ich kann mich erinnern, irgendwann in den 80er Jahren, da fingen wir an, das Fleisch schmeckt nicht mehr, kein Aroma, wurde bei der Zubereitung immer kleiner. Warum? Mhm. Also wir waren eigentlich ziemlich, meine Familie, weg vom Fleisch, bis ich mal ungarisches Magerlitz Schweinefleisch zu essen bekommen habe. Und diese Schweinerasse ist freilaufend, die können Sie nicht im Stall halten. So ähnlich gibt es, ich komme nicht auf den Namen, eine spanische Schweinerasse auch. Das ist eine andere Qualität. Ja, und daran erinnern, unsere Vorfahren hatten den Sonntagsbraten. Ich muss nicht jeden Tag einen Fleischteller zu mir nehmen.
Das kenne ich von meinem Vater auch noch, Frau Matakowitsch, dass die damals am Sonntag einen Braten hatte, da hat jeder eine Scheibe von bekommen und der Rest wurde dann über die Woche verteilt gegessen.
Ja, zum Beispiel, ne, wurde Gulasch draus gemacht, wurde weiß ich was, ne. So, ich möchte nur mich jetzt kurz fassen. Also danke, ja.
Gerne. Dankeschön von Ihnen, Frau Matakowitsch, für Ihren Beitrag. Alles Gute. Ich denke auch, was die Qualität angeht. Herr Michel spricht Ihnen, Frau Matakowitsch, aus der Seele.
Ja, absolut. Ich nehme an, mit der Schweinerasse aus Spanien meinte sie die Iberico. Das sind klassischerweise die Waldschweine gewesen. Die gibt es auch heute noch ganz im Westen, in der Extremadura. Da laufen die tatsächlich 4, 5, 6 Monate im Freien rum, ernähren sich von Eicheln und so weiter. Aber das meiste leider, was wir heute aus Spanien bekommen, dieser Schinken, da steht dann zwar drauf Iberico, aber das sind halt auch arme Viecher, die ihr ganzes Leben lang auf Betonspaltenböden gehalten werden, statt unter den Bäumen Eicheln zu fressen.
Wie unterscheidet man das dann, wenn man die richtigen haben will?
Es gibt da Qualitätsbezeichnungen, da muss man halt ganz genau beim Metzger, es ist ja sowieso sehr selten, dass das ein Metzger hier anbietet, aber wir hatten mal einen auf dem Markt. Aber bei den Verpackungen, es gibt eine geschützte Herkunftsbezeichnung für die Dehesas, so heißen diese Waldweiden im Westen von Spanien. Das steht dann im Kleingedruckten auf der Verpackung drauf.
Ja.
Aber ich wollte noch ein Plädoyer halten für das Schaffleisch. Das ist ja leider bei uns sehr, sehr wenig begehrt. Schafe sind per se draußen. Ja, außer es sei denn, die Dilemma mal, wenn sie vor die letzten paar Wochen vor der Schlachtung nochmal schnell ein bisschen aufgemästet werden sollen. Die sind per se draußen und die haben eine ganz, ganz wichtige Funktion für die Artenvielfalt. Denn mit ihrem Fell oder auch in ihrem Darm transportieren sie die Pflanzensamen von einer Wiese auf die andere und tragen so unglaublich viel bei dafür, dass wir auf den Wiesen, wo regelmäßig ein Schafherde rübergeht, eine unglaubliche Vielfalt an blühenden Pflanzen haben. Das können die Rinder nicht so gut. Das sind die Schafe, also die Besten da drin. Und deswegen, also Schaffleisch, wann immer man es bekommen kann, und zwar aus Haltung hier in Deutschland oder zumindest in Europa, schlage ich vor, sollte man wirklich öfter machen.
Ja, danke schön dann auch noch nach Berlin. Jetzt kommen wir in Ihre Region, Herr Michel, nach Nordrhein-Westfalen zu Frau Dahmen-Dresemann, die ich hiermit herzlich begrüße.
Ja, vielen Dank. Auch herzlichen Gruß an Sie und vielen herzlichen Dank für diesen sehr ausführlichen, breiten Vielfalt-Vortrag und auch, dass die Gewinnung von Gas halt die Hauptursache des Methans ist. Da bin ich sehr dankbar als Bauerntochter und wollte auch noch bemerken, dass vielmehr so ein Ihr Vortrag ist für junge Menschen, die Landwirtschaft nicht kennen, schmackhaft gemacht. Wenn ich aber aus der Landwirtschaft komme, zumindest als Tochter, und mitkriege, das war einmal so, das hat mein Vater unter anderem von vielen geleistet und wir hatten nachher einen 100-Kühe-Betrieb, der aber heutzutage offiziell gar nicht mehr ausreicht, um sein Einkommen zu erwirtschaften. Hm. Und das finde ich sehr schade. Und da wollte ich also auch noch bemerken, durch die Politik ist auch heute bei den Bauernsöhnen, denke ich einfach, weil die großen Traktoren da sind, die machen ja nicht nur für das Kleingetier, wie Sie auch so wunderbar beschrieben, in den Wiesen, nicht alles wunderbar, sondern auch vieles quetsch, hätte ich fast gesagt, wenn man die Bewohner unter dem Gras beguckt und was da immer wieder hin und her geht. Und naja, aber das so nebenbei. Junge Menschen würde das sehr schmackhaft gemacht, aber die Wirtschaftlichkeit ist sowas von daneben, dass also auch meine Freundin, die noch voll in der Landwirtschaft es geschafft hat, bleiben zu können, wirklich also auf die Hände gebunden sind und mir so manche Dinge erzählt, was sie melden muss von den Kälbern und wie und in welchen Vorschriften. Und wenn sie nicht solch eine Liebe hätte, hätte sie nicht nur 16 Jahre alte Kuh. Aber die meisten haben das nicht. Und freilaufend sind sie nicht wohl, da haben sie recht, aber draußen mit Frischluft und dergleichen und möglichst artgerecht. Und der Druck und solch ein Druck, den sollten andere Betriebe mal so geschnürt haben wie in der Landwirtschaft. Die haben immer welche Türchen, dann machen sie was anderes. Und das Vermögen, was einfach liegt von Generation zu Generation, ist auch noch eine Sache, die auch viele, wenn sie auch aus derselben Familie kommen, nicht mehr verstehen. Aber das ist die Voraussetzung, um überhaupt sowas auch artgerecht und auch mit den Mitteln, die man hat, erhalten zu können. Wenn man alles pachten muss und zu den heutigen sehr teuren Preisen, dann sage ich mir, ist die Mahlmühle, wie die Tiere, wir hatten früher mal Schweine, die frei liefen, ne, aber auch für manche Tiere, die in der Hochzucht waren, war auch Getreide auch gemahlen sehr wichtig, ist das dann wie in der Mühle, was alles zermahlen wird, aber wirklich die Betriebe zermahlen werden. Und da wollte ich auch mal so reinbringen, es ist sehr schwierig. Und da nochmal eben zu den Biogasanlagen, die sind gar nicht, das sind Gewerbebetriebe. Und die haben nicht nur, dass das zum Teil aus dem Kot da ist, da kommen auch Methan. Viele, das Methan, damit kenne ich mich nicht aus, weil ich persönlich fand das etwas erschreckend, was da auch an zu bewirtschaften Dingen die reinkommt, die Tiere fressen könnten. Das ist für mich auch von der oberen Region, die das alle genehmigt hat und sehr viel Zuschüsse gegeben hat, für mich auch nicht besonders in der Verantwortung günstig für Deutschland gewesen. Aber das möchte ich also auch nicht in den Einzelheiten. Da kenne ich mich auch, weil ich mich extra nicht mit beschäftigt habe, so aus. Aber nur mal das so nebenbei, Biogasanlagen sind nicht nur Plus. Und die Landwirtschaft möchte eigentlich, aber manche können es auch nicht wegen den Verschuldungen, wenn große Hallen gebaut werden. Und die anderen werden auch nicht so unterstützt, wenn das auch kleinere Dinge sind.
Frau Dahmen-Dresemann, Sie haben jetzt ganz viele Stichworte geliefert, die ich jetzt dann auch stückchenweise gern an Herrn Michel noch weiterreichen würde. Vielleicht fangen wir mal bei den Biogasanlagen an.
Ja, das können wir ganz schnell machen. Es ist in der Tat sehr, sehr viel Grünland vernichtet worden, um sogenannten Energiemais anzubauen. Also das wäre jetzt auch nichts gewesen, also ich hätte keine solchen großen Maiskolben bekommen, dass man die als Lebensmittel hätte vermarkten können. Aber es ist Grünland vernichtet worden, in Maisäcker umgewandelt worden und dieser Mais als ganze Pflanze ist dann in die Biogasanlagen gewandert. Also insgesamt haben wir seit 1991 600.000 Hektar Grünland verloren. Das ist ein Drittel der Fläche von Rheinland-Pfalz. Für diesen Energiemais und dann auch für sogenannten Futtermais für die Milchkühe, um den Milchertrag zu erhöhen. So, also da gebe ich der Hörerin vollkommen recht. Das war ein merkwürdiger Irrweg mit diesem Energiemais, also zur Energiegewinnung extra Ackerfrüchte anzubauen. Das macht insgesamt ökologisch meiner Meinung nach keinen Sinn. Während die Fäkalien der Tiere, die ja sowieso anfallen, da macht es Sinn, daraus Energie zu gewinnen. So, der andere Stichpunkt, den ich gerne aufgreifen möchte, ist der Milchpreis. Beziehungsweise die Agrarförderung, wie sie im Moment so ist. Jetzt, letztes Jahr muss man fairerweise sagen, ist für die Bauern Weihnachten und Ostern auf einen Tag gefallen. Da war der Milchpreis mal über 60 Cent pro Kilo. Das war richtig viel, wie es das, ich glaube, noch nie gegeben hat. Aber in den Jahren davor ist der immer so stark geschwankt, dann war er mal bei 30 Cent, das ist existenzgefährdend. Ja? Da kann kein Milchbetrieb mitleben, auch nicht mit 40 Cent. Und da sind die Bauern halt vollkommen abhängig vom Großhandel, von den Molkereien, von der Lebensmittelindustrie. Und das gleicht die Art der Agrarförderung, wie wir sie jetzt haben, vor allen Dingen aus der europäischen Agrarpolitik, die gleicht das nicht aus, die verstärkt das noch. Denn das meiste Geld wird pro Betriebsgröße, pro Hektar gezahlt, völlig egal, was ich mit dem Land mache. Ja, ob ich das misshandle mit Kunstdünger auf die übelste Art und Weise oder ob ich vorbildlich wirtschafte, ich bekomme die gleiche Flächenprämie. Und das benachteiligt die kleinen Betriebe gegenüber den großen und das benachteiligt die Biobetriebe gegenüber den konventionellen. Da müsste mal ganz grundsätzlich was geschehen.
Also wir sehen schon, es gibt noch sehr viele Möglichkeiten, da die Politik in diesem Zusammenhang zu verbessern. Bleibt zu hoffen, dass die vielen Proteste der vergangenen Wochen auch dazu führen, dass da ein Umdenken dauert einfach manchmal, aber dass das dann doch in die Gänge kommt. Dann danke ich Frau Dahmen-Dresemann für ihre vielen Stichworte und wir kommen jetzt in die Schweiz zu Frau Wicker. Ich grüße Sie.
Grüß Gott. Die erste Dame hat mir sehr aus dem Herzen gesprochen und jetzt haben Sie auch schon Teilsachen beantwortet. Die gerechten Preise, das hat das dazu geführt, dass die Agrarpolitik so schlimm ist. Wir haben nie gerechte Preise erhalten für unsere Nahrungsmittel. Ich bin über 40 Jahre Bergbäuerin gewesen. Und was mich noch mehr auf die Palme bringt, die vielen Millionen Tonnen Essensware, Nahrungsmittel, die in den Abfall, in den Kehricht geraten. Da könnte man auch Land sparen.
Sicher, ja, Frau Wicker, das ist auch ein Thema, das wir auch schon ausführlicher behandelt haben, als es um die Lebensmittelretter ging. Das ist wirklich erschreckend, wie viele Tonnen über Tonnen im Müll landen bei uns. Ja, danke schön.
Bitte?
Auch noch für dieses Stichwort und alles Gute in die Schweiz. Herr Michel, ja genau, auch natürlich nicht nur, dass Endprodukte aus der Landwirtschaft vielleicht nicht gut genug genutzt werden, natürlich sind da auch die Verbraucher in der Pflicht.
Ja, und die Lebensmittelindustrie ist in der Pflicht. Wir hatten ja anfangs der Sendung mal darüber gesprochen, was so alles anfällt, also auch beim Ackerbau, bei der Erzeugung veganer Lebensmittel. Das wird zum Großteil verwertet. Da ist aber auch noch Luft nach oben. Ja? Also man kann auch durchaus dann noch mehr Kreislaufwirtschaft machen und mit den Nebenprodukten aus dem Ackerbau durchaus auch noch mehr Tierisches, mehr Eier und mehr Fleisch erzeugen.
Mhm. Auch da, genau, kann man eine Sendung nachhören, wo wir über die Initiative Food Sharing berichtet
aber,
haben.
Aber Stichwort Schweiz, die machen doch einiges richtiger, gerade was die Wertschätzung anbetrifft. Und dort muss man halt auch mehr Geld für gute Lebensmittel ausgeben, die man dann aber auch findet. Ne? Also die Schweizer machen da schon ziemlich viel in die richtige Richtung, wo wir dann doch noch hinterher sind. Auch was die Wertschätzung der Landwirtschaft angeht und auch was die Förderung der Landwirte angeht, die halt im Einklang mit der Umwelt arbeiten.
Mhm. Vielen Dank dann für den Anruf aus der Schweiz. Nur kurzer Hinweis, am 17. Februar wiederholen wir die Sendung Teilen, Lebensmittel teilen statt wegwerfen. Also da gibt es dann auch noch viele Tipps, wie man da auch einiges selber tun kann. Weiter geht's im Westerwald mit Frau Smog. Guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Herr Michel. Guten Morgen, liebe Gabi.
Morgen.
Folgendes. Nummer eins möchte ich sagen, aus dieser ganzen Klimaveränderung, da möchte ich vornweg den Druck rausnehmen. Jeder Einzelne kann ganz viel tun, wenn er sich frei macht von dieser übergestülpten öffentlichen, wem ja auch politisch verordneten oder gewollten Hysterie. Nummer eins. Also praktisch, wir haben ja vom christlichen Weltbild her schon den Auftrag, unsere Schöpfung zu bewahren. Und wahr, frage ich mich immer, was kann denn jeder Einzelne, was kann ich denn dafür tun? Wir haben zum Beispiel im Raum Montabaur, das trifft jetzt wieder die Lebensmittel- oder die Verwertungssache, habe ich vor ungefähr 10 Jahren so eine sogenannte Gartenbörse losgetreten. Wir Hobbygärtner verteilen die angebauten Überschüsse, lernen uns und die Gärten und die verschiedenen Anbauweisen untereinander kennen und haben auch regen Kontakt untereinander, helfen auch einander, also nicht nur was Obst und Gemüse angeht. Ne? Des Weiteren möchte ich rein in die Diskussion bringen, ich wohne ja hier auf dem Land und stamme aus einem Kleinbauernbetrieb. Mir fehlen auf dem Land die vielen kleinen, mittleren Betriebe. Hier gibt es einen Großbauer. Und ich kann aber sehen, bei den umgebauten Scheunen zu Wohnraum, kann ich noch sehen, halt, da gab es ja auch schon so ein kleiner Glitschenbetrieb, die eben Nebenerwerb das Land bebaut haben und letztendlich bewirtschaftet haben. Ne? Des Weiteren möchte ich nochmal unterstreichen, ja, der Landwirt, der Bauer, der braucht eine verlässliche Planung, letztendlich eine Preisgarantie von dem Angebauten, was Sie gesagt haben, von wegen den Listen mit den Tieren, wo man sich eintragen kann, dann wird ein Rind geschlachtet, dann werden die Schafe und so. Also praktisch, das ist so eine tolle Sache, wir machen das hier auch mit. Da kann man selber als Verbraucher planen, aber auch als Bauer. Ne? Weil nochmal wegen der Planungsgarantie fällt mir ein, weg von den ganzen Subventionen, von den großen, oft total verschuldeten Betrieben. Keiner der Söhne will weitermachen. Warum? Das ist ja gar nicht zu packen, das ist ja nicht zu schuldern. Dann haben die große praktisch, ja, ohne Subventionen geht es gar nicht. Das können die sich gar nicht mehr vorstellen, dass die mal wieder klein erträglich anfangen. Mhm. Ja, bis der kleine, mittlere Betrieb autark davon leben kann, von dem, was er anbaut, da geht man wieder zurück zu dieser Preisgarantie, zu dieser verlässlichen Planung. Das Umfeld müsste mehr Gewicht, Sinn wieder für Qualität entwickeln. Ne? Aber das wurde schon mehrfach gesagt. Wertvolle Sendung. Danke.
Dankeschön, Frau Smog. Das wäre jetzt natürlich auch noch interessant, Herr Michel, was Sie dazu sagen, dass der, wie ist das mit den Subventionen? Es ist ja auch frustrierend, wenn man weiß, dass man für nichts tun vielleicht ähnlich viel Geld bekommt wie dafür, wenn man eben hart arbeitet. Ne?
Ja, seit 70 Jahren, also seit es die Vorläufer der EU gibt, ist das immer die Politik gewesen, wachsen oder weichen. Ja, die Höfe, entweder sind sie bereit zu investieren und Land zuzukaufen oder sie gehen halt pleite. Ja, tschüss. Und gut, aus meiner Kindheit, mein Vater kommt auch vom Dorf, da hatte jeder so 2 Kühe und 2, 3 Schweine. Ne? Also zumindest im Nebenerwerb. Dass da heute keiner von leben kann, das ist völlig klar. Und Da muss man auch, glaube ich, keine Tränen hinterher weinen. Aber wenn ein Betrieb mit 100 Milchkühen schon Schwierigkeiten hat, über die Runden zu kommen, dann ist irgendwo unser System krank. Das kann nicht sein. So, und da müssen wir wirklich ran, weg von diesem Wachsen oder Weichen und weg davon, dass die Agrarindustrie ihre Interessen durchsetzt seit 70 Jahren und für die zählt nur, dass sie den Rohstoff, Milch beispielsweise oder Fleisch, möglichst billig kriegen. Ja? Denn sind die Landwirte vollkommen einerlei, soweit sie möglichst billig ihre Milch bekommen, um da ihre Schokolade und was weiß ich, ihre After Eight und so weiter herzustellen. Wir müssen dahin kommen, dass die Bäuerinnen und Bauern gerechte Preise bekommen. Dass sie das für ihre Waren bekommen, was ihnen einen vernünftigen, sicheren Lebensunterhalt ermöglicht.
Und dabei hilft es wahrscheinlich auch eben, wenn man eben mal die Erfahrung gemacht hat, wie das, was wir jetzt eben schon häufiger gehört haben, wenn man mal weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, dann ist man vielleicht auch bereit, mehr Geld zu investieren. Es ist ja nicht einzusehen, dass ich eine Leberwurst, keine Ahnung, für 1,50 bekomme, wenn ich eigentlich verstanden habe, was da alles hintersteckt. Dann hat man den Anspruch vielleicht auch gar nicht mehr so, eben die Dinge möglichst billig bekommen zu wollen. Das hängt ja dann auch wieder mit der Achtung zusammen, die wir eben schon häufiger angesprochen haben. Jetzt möchte ich noch einmal ganz kurz kommen in den Deutschen Osten zum Ende dieser Sendung nach Sachsen zu Herrn Michler. Herr Michler, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich fand den Vortrag höchst interessant und fachlich fundiert. Nur an einem Punkt oder zwei Sachen hätte ich einzuwerfen. Ich kenne Landwirtschaft seit den 70er Jahren. Ich habe selber noch in 40er, 50er Kuhstellen gearbeitet, schwere Handarbeit, eingestreut, angekettete Rinder und so weiter. Und ich weiß auch genau, wie heute produziert wird. Ich finde das nicht anstößig, speziell bei Milchkühen richtig 10.000 Kilogramm zu 7.000 Kilogramm bei einer Weidekuh. Aber ich will mal so sagen, es gibt doch wichtigere Indikatoren. Die Tiere fühlen sich in diesen modernen Außenklimastellen sehr wohl. Die haben wenig Stress, es sind wenig Rangkämpfe. Die haben super ausgebildete Manager, die Krankheiten viel eher erkennen als vielleicht ein kleiner Bauer, der als Seiteneinsteiger dort mit 40 Kühen arbeitet. Und ich weiß es ziemlich genau. Ich habe nämlich jahrelang eine Fachschule geleitet, wo wir die jungen Leute fundiert ausgebildet haben. Und ich kenne viele von denen noch oder habe noch Kontakt, die im Berufsleben stehen. Die arbeiten sauber, die arbeiten umweltfreundlich. Wo nehmen Sie diese permanente These her, dass die Großbetriebe, was sind Großbetriebe? Ist das der 100-Kuh-Betrieb oder der 400-Kuh-Betrieb, dass die umweltmäßig, artenschutzmäßig, klimamäßig schlechter sind als der Kleine? Das würde ich Sie gerne mal fragen.
Genau, und genau das müssen wir Sache, ganz schnell machen. Genau, darf ich die Frage Sache, schnell reinwerfen?
Ich kenne auch die Marktwirtschaft noch, wo der Staat Preise gemacht hat, nach der Arbeit. Genauso haben die das gemacht. Ich will es nicht mehr haben. Preise bilden sich im Wettbewerb. Und Landwirte sind Unternehmer. Es ist leider wie in allen Branchen, das nennt sich halt Strukturwandel, ja, den Menschen stehen aber in anderen Bereichen unendliche Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung. Da landet niemand auf der Straße. Also Marktwirtschaft ist eine gute Sache.
Herr Michler, ich würde gerne das jetzt dem Herrn Michel noch zugeben, nämlich sonst ist die Sendezeit vorbei und es wäre schade, wenn er gar nicht mehr darauf eingehen könnte.
Ausbildung, Tierverluste, Tiergesundheit, warum soll das schlechter sein?
Genau, wir haben Sie verstanden. Ja. Also ich meine, Sie sind natürlich als jemand, der aus dem Osten kommt, kann ich ganz gut nachvollziehen, dass diese Planwirtschaft, Sie da auch die Schattenseiten kennengelernt haben und da nicht wieder hin zurück wollen. Aber vielleicht gucken wir nochmal. Herr Michler sagt ja auch, es gibt eben auch große Betriebe, die auch umweltfreundlich oder klimafreundlich arbeiten.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also die Betriebsgröße ist kein Kriterium dafür, ob der Betrieb nachhaltig ist oder nicht. In der früheren DDR haben wir fast nur Riesenbetriebe gehabt, ne? Die ehemaligen VEB mit 10.000 Hektar und mehr. Da kann man auch ökologisch wirtschaften und da kann man auch das Tierwohl achten, ganz genauso. Da gebe ich ihm also vollkommen recht. So, und Laufstelle, ja, was das Tierwohl angeht, können die auch ganz in Ordnung sein. Also wenn die Tiere gar nicht rauskommen auf die Weide, ich sag mal, nicht so gut wie Weiterhaltung. Aber letzten Endes ist entscheidend das Verhältnis von Grünland und der Tiere. Wenn ich Tankkühe habe, dann brauche ich auch die entsprechende Grünlandfläche, damit ich nachhaltig wirtschaften kann.
Mhm. Ja, ich danke Ihnen, Herr Michler, für Ihren Anruf. Schade, dass es so spät am Ende der Sendung war. Da hätten wir sicher noch weiter mit Ihnen beiden im Gespräch bleiben können. Vielleicht gibt es eine spätere Möglichkeit irgendwann mal dazu. Vielen Dank, Herr Michel, für diese Sendung Umweltschutz und Fleischkonsum. Wie geht das zusammen? Ich denke, wir haben alle sehr viel gelernt von Ihren Recherchen. Vielen Dank. Es gibt noch die Möglichkeit, das Buch sich zu besorgen von Herrn Michel, Fleisch fürs Klima. Wer sich noch intensiver interessiert, Untertitel ein neuer Blick auf Artenschutz, Tierhaltung und nachhaltige Ernährung. Wie das genau heißt und so können Sie auch beim Hörerservice bei uns erfragen. 08328 921 110 ist die Nummer, 08328 110. Oder Sie gucken ins Internet unter horeb.org und dann im Programm aufs Infofeld zur Sendung. Auch da ist es notiert. Nochmal Dankeschön, Herr Michel. Alles Gute wünsche ich Ihnen für Ihr weiteres Arbeiten in diesem spannenden Thema. Ein Blick auf die nächste Lebenshilfesendung, die ist dann am Donnerstagmorgen um 10 Uhr. Das Thema Eigenmotivation, der Motor für ein zufriedeneres Leben. Da ist dann Alexander Egger unser Gast. Er ist Motivationstrainer und High-Performance-Coach-Autor und wird uns auf das Thema, also mit dem Thema Eigenmotivation, sich mit uns beschäftigen. Ich freue mich, wenn Sie dann auch damit dabei sind. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche allen noch einen guten und gesegneten Tag.